Herr, ich danke dir für Sibylle und ich danke dir, dass du ihr eine Botschaft aufs Herz gelegt hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass diese Botschaft ankommt und wir wirklich dein Wort in aller Fülle erleben, Herr. Danke für sie.
Amen. Amen. Ich grüße euch alle hier, die hier versammelt seid und natürlich auch die, die am Bildschirm sind. Und vielleicht wundert ihr euch, dass ich heute ein Thema habe, mit dem ihr vielleicht überhaupt nicht gerechnet habt. Wir haben den Namen Jesus erhoben und ich preise ihn noch einmal. Den Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist und den Sieg für uns errungen hat, um den Weg frei zu machen zu Gott Vater. Als der Heilige Geist mir diesen Impuls gab über Thema, das kommt gleich noch, bitte noch nicht einblenden, wusste ich nicht, wann ich hier stehe. Und ich finde, dass der Heilige Geist macht es immer so, dass es auch, wenn es scheinbar aussieht, dass es heute nicht passt, doch so ist, dass ich heute darüber reden soll. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Und das Thema, wenn du bitte das einblendest, Manuela, ist Noah, die Arche und die Sintflut. Man könnte auch sagen, Gottes Rettungsaktion, und jetzt kommt's, mit großer Bedeutung und Auswirkung in unsere heutige Zeit. Ich gehe davon aus, kannst du jetzt einblenden, bitte, dass wir die Bibel nicht als Märchenbuch anschauen. So wie es manche kritischen Theologen wollen, sie meinen, die Bibel ist ein Märchen. Und da gibt es auch, gerade was die Sintflut anbelangt, gibt es auch so Berichte aus der babylonischen Zeit von Fluten und dergleichen. Aber das passt nicht zusammen, absolut nicht zusammen. Jetzt, wenn ich von diesem Thema spreche, weiß ich, dass die meisten von euch diese Geschichte kennen. Vom Kindergottesdienst oder aus einer Kinderbibel. Und, das Thema. Hatte ich das Thema schon? Hast du schon das Thema? Okay. Noah, die Arche und die Sintflut. Moment, ja, bitte. Dass es also die Bibel kein Märchenbuch ist und ich betone es, das Alte Testament und das Neue Testament gehören zusammen. Das ist nie aufgehoben, das Alte Testament, sondern Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Schrift zu erfüllen. Und die Schrift war damals das, was man wusste vom Alten Testament. Jetzt nochmal von diesem Bild, was man so oft in der Bibel, Kinderbibel oder so gelesen hat, ist ja sehr, sehr verniedlicht. Man sieht da so einen kleinen Kahn, der scheppert so oben auf dem Wasser. Und aus vielen Luken von oben vom Dach überall schauen Tiere heraus und schauen auch Menschen heraus, fröhlich winkend. Aber die Geschichte ist sehr, sehr ernst, aber auch trotzdem letztendlich hoffnungsvoll. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht nur über schlimme Dinge sprechen, sondern immer gibt Gott uns einen Ausweg, dass wir wissen, es ist Hoffnung da, wenn wir sie annehmen. Diese Aktion von der Sintflut, Noah und der Sintflut, schätzt man, dass es vor etwa 4.500 Jahren war. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe ein bisschen zu Hilfe bekommen von dem Schweizer Theologen Roger Libby und auch, was Einzelheiten anbelangt, auch von einem Doktor, einem Doktor, Professor Ing, der also auch vielen geschilderten Sachen, die im Wort stehen, nachgegangen ist, wie das wirklich hätte sein können. Nun jetzt, als erstes möchte ich mich der Person Noah zuwenden. Und was war da eigentlich das Besondere an Noah, dass er im Neuen Testament in Hebräer 11, Vers 7 von ihm gesprochen wird? Kannst du es jetzt mal bitte, Hebräer 11, Vers 7? Und er reiht sich in die Reihe der Glaubenshelden, wie zum Beispiel auch Abraham. Und da heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch Glauben kommt. Ich möchte euch das noch kurz... ist jetzt nicht so wichtig. Das heißt, es zeichnet so ein Glaubensvorbild aus. Glauben natürlich, deswegen ist ja auch Glaubensvorbild Gehorsam. Ich denke, es gehört da Mut noch dazu, das wird nicht erwähnt. Widerstandsfähigkeit gegen alle äußeren, inneren Widerstände, alles, was von der Welt ist, diesen Glauben behindern will und die Schritte, die jemand gehen soll, eben auch behindert. Also, lesen wir über Noah? Er hatte eine Frau, sie wird nicht mit Namen genannt. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und in der Bibel steht, die beiden wurden gezeugt im jugendlichen Alter von 500 Jahren, als Noah 500 Jahre alt war. Ist schon recht ungewöhnlich, ne? Das heißt... Da möchte ich schon auf den ersten Punkt eingehen. Wenn Gott uns jetzt heute zu einem Dienst, einer Aufgabe ruft, schaut Gott nicht an, wie alt du bist, wie groß, wie klein du bist, welche Schulausbildung du hast, welchen familiären Hintergrund du hast. Er schaut auf dein Herz. Er schaut auf dein Herz. Und so hat er damals Gott den Noah gesehen. Und jetzt kommt's, warum? Noah war eigentlich ein Nomade und ein Viehzüchter zur damaligen Zeit. Er lebte auf dem Land und bis er auch plötzlich zu einem Schiffsbauer wurde. Das ist schon ungewöhnlich, oder? Und was war in der damaligen Zeit? Die Erde war voller Bosheit in den Menschen. Voller Bosheit. Kein Mensch kümmerte sich um Gott. Nur ein Mensch, nämlich Noah, so wird es in der Bibel erzählt, fand Gnade vor Gott, war fromm, lebte wohlgefällig vor Gott, so dass man, Er wandelte mit Gott, heißt es manchmal in den Übersetzungen. Das heißt, Gott, das Herz dieses Mannes, der mitten in einer Welt lebte, die voller Bosheit, Frevel, was auch immer, moralisch in jeder Beziehung war. Und Gott war an den Punkt gekommen, weil seine Heiligkeit nicht mit Sünde mehr übereinstimmte. Er hatte ja den Menschen geschaffen zur Kommunikation, miteinander zu sein. Im Sündenfall war es schon passiert, dass die Menschen ungehorsam waren. Dann auch die, vorher kommt auch noch, dann danach kommt die Kain und Abel, der Brudermord. Und dann kommt eben die Geschichte von Noah. Und erstaunlicherweise muss es dem Heiligen Geist, der ja das, die Bibel inspiriert hat, Gott Vater, dem Herrn, sehr, sehr wichtig zu sein, gewesen zu sein, in die Bibel diese Geschichte von der Sintflut so ausführlich zu besprechen. Nämlich vom 1. Mose 6 bis 1. Mose 9. Kapitel. Ist ja ganz schön lange. Und da diese Menschen also nur Böses planten um Noah herum, entschloss sich Gott und deswegen entschloss sich Gott, ein Strafgericht zu ziehen zu müssen, weil ja, es gereute ihn, dass er, Gott gereute es, dass er sogar dass er die Menschen geschaffen hatte. Und dann sprach er eben in seinem Herzen: Gott, ich will die Menschen von der Erde vertilgen, bis hin zum Vieh, zum Gewürm, bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Und wenn du nochmal, ich habe leider eine andere Übersetzung, aber die Lutherbibel ist auch sehr gut Übersetzung. Kannst du jetzt bitte den 1. Mose 6. Kapitel 5 bis 9 nochmal das unterstreichen, was in der Bibel steht. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Gut, als der Herr aber sah, dass der Bosheit groß war, auf Erden alles Dichten und Trachten ihres Herzens noch böse war, immer da reute es ihn, so was ich schon gesagt habe, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und Gott sagte, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Viehgewürm, bis zu den Vögeln und am Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber, und da kommt es, Gott, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und jetzt kommt die Geschichte aus der Bibel, die Geschichte von Noahs Geschlecht. Denn Noah war ein frommer Mann, ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott, so wie ich schon beschrieben habe. Und dann kommt eben dieser Plan. Man könnte sich vorstellen, Gott hätte viele Möglichkeiten gehabt, die Menschen außer Noah und seine Familie zu zerstören. Aber er hat es nicht so gemacht. Er hätte Donner, Blitz, alles. Er hat es anders gemacht, eben durch eine Flut. Und Gott sprach zu Noah, ich will alles vertilgen von der Erde. Und gab dem Noah eine Anweisung. Aha, das ist schon die Anweisung. nämlich mache dir einen Kasten von Tannenholz, mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Vorher hat er Gott natürlich nur seinen Plan gesagt. Und mache ihn so, diesen Kasten, 300 Ellen, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. So, was machen wir jetzt mit Ellen? Keiner weiß von uns, was eine Elle ist. Man kann es ausrechnen, natürlich. Und hier steht es, in der Hoffnung für alle, eben erklärt, bau dir ein Schiff, die Arche, also sprach Gott zu Noah, mach es aus festem Holz und dichte es von innen und außen mit Pech ab. Drei Stockwerke soll es haben, dieses sogenannte Schiff. Jedes Stockwerk mehrere Räume, auch Kammern, Nest genannt. Und es muss, und jetzt hört mal, was ich bin gespannt, wie ihr reagieren wird, wenn du einen Auftrag bekämst, ein Schiff zu bauen, 150 Meter lang, sollte dieser Kasten sein. Das ist ein und ein halbes Fußballfeld. 50 Meter breit, also ein Fünftel. Und 15 Meter hoch. Und hier steht, setz ein Dach darauf, einen halben Meter hoch. Und bau, und das ist ganz wichtig, an einer Schiffsseite eine Tür ein. Es wird nicht gesprochen von diesen sogenannten Bullaugen, irgendetwas. Bei diesem Dach vermutet man, also gläubige Wissenschaftler können es auch irgendwie nachweisen, dass dieses Dach wie eine Art Lichtöffnung war. Also dass da von oben Licht kommen konnte. Und Gott sagt nochmal, mein Plan steht fest, mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Mensch und Tier dran umkommen und kein Lebewesen soll verschont bleiben. Aber mit dir, sagt Gott zu Noah, geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Und an Tieren, nimm von allen Tieren jeweils zwei mit hinein, ein Männchen und ein Weibchen, dass keine Tierart ausstirbt. Von jeder Art der Vögel, des Viehs und aller Landtiere soll ein Paar, teilweise also von anderen, den sogenannten Reintier, sieben Paare ins Schiff kommen und sie erhalten bleiben. Und leg genug Vorräte an, dass es für euch und die Tiere ausreicht. Gott Noah führte alles genau so aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Also das erste Mal ist, dass man schluckt, was das für ein Auftrag ist. Keiner von uns weiß, wie die Kommunikation zwischen Gott und Noah aussah. Ob Noah mit Gott diskutiert hat, so wie Abraham damals vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Erfahren wir nichts. In dieser ganzen Geschichte steht nicht einmal, dass es Noah schwer gefallen ist, diesen Auftrag durchzuführen, wie es ihm in der Zwischenzeit gegangen ist, denn diese Vorbereitung bis zur Sintflut hat 120 Jahre gedauert. 120 Jahre. Und was heißt das? dass in dieser Zeit Gott eine Gnadenzeit geschenkt hat, um den Menschen im Umfeld von Noah, wo auch immer sie waren, Gnade zu geben zur Umkehr und auch in die Arche, in die sogenannte Rettungsarche mit hineinzugehen. Und was ist das jetzt mit diesem Kasten? Ist ja schon komisch, dass das nicht ein Schiff in Stromlinienform ist mit Steuerrad, Maschine oder irgendetwas, nichts erwähnt, sondern ein Kasten, der eine bestimmte Länge, Breite und Höhe haben soll. Tja, Gott war da sehr, sehr genau. Sehr, sehr genau. Warum wohl? Denn dieser Kasten, sogenannte Kasten, Teva heißt es auf Hebräisch, ist übrigens dasselbe Wort, was benutzt wird, als die Jochebed ihren Sohn Mose in einem Kästchen zur Rettung aussetzte auf den Nil. Schon sehr interessant, ne? Und dieser Kasten, die sogenannte Arche, war also ein ganz einfaches, ja, Behältnis oder wie man, und nirgendwo war Wasser in der Nähe zu sehen. Zumindest kein größeres Wasser, was man sagt, ja, und ja, es war eigentlich alles sehr komisch, mutet das an. Aber Gott wollte offensichtlich, dass Leute noch aufmerksam, andere, diese boshaften Leute noch aufmerksam wurden, dass da etwas ist, was sie retten könnte vor dem Verderben. Denn es wird nur von Noah auch gesagt, dass er im 2. Petrus 2,5 bitte, dass er genau Prediger der Gerechtigkeit war. Das heißt, man nimmt an, dass Gott wirklich, dass Noah tatsächlich noch versucht hat, ihnen zu sagen, wenn ihr aus eurer Bosheit und dem Strafgericht entrinnen wollt, müsst ihr in die Arche gehen. Das ist das einzige Angebot eurer Rettung. Rettung, es geht immer in dem Falle Rettung. Dieser Kasten und oben, dieser Kasten musste offenbar so ein Dach noch aufgesetzt bekommen haben, wo Licht reinkommen kann. Es sind also jetzt ganz, ganz viele Fragen auch, die man nicht alle beantworten kann. Manche schlauen Wissenschaftler haben da also immer auch Wege gefunden, aber das würde zu weit gehen. Tja. Und diese Sache ist so einzigartig in der Weltgeschichte. Es hat nie wieder so ein Schiff in der Größe gegeben, mit einem einzigen Zweck, für ein einziges Mal 8 Menschen zu retten. Wir kommen nachher noch auf die Zahl 8 zurück, weil es dann später im Judentum und vorher bei Gott immer eine Zahlensymbolik auch gibt. Wir erfahren auch nichts, wie Noah diese Zeit, die etwa 120 Jahre sind bis zur Sintflut, wie Noah das wohl überstanden hat. Ob er jeden Morgen sich gefreut hat, dass er noch ein bisschen bauen kann oder was, oder ob er vielleicht sogar Gott wirklich gefragt hat, muss das sein? Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Aber Gott hat gesehen in Noah, dass er fähig ist und willig ist, der Aufforderung Gottes zu folgen. Wir wissen nicht, was die Söhne gedacht haben. Wir wissen nicht, was die Ehefrau gedacht hat. Und trotzdem steht absolut nichts, was hier drinnen, was hier oben an Gedanken vor sich gegangen ist bei diesem Bau der Arche. Und wir können uns ja vorstellen, dass die Leute gefragt haben, was machst denn du da? Du bist ja wohl verrückt, ist doch kein Wasser da. Und dann so ein Riesending. Er musste ja auch erstmal alles beschaffen. Gott hat nur gesagt, wie groß das Schiff ist. Hat nicht gesagt, da geh hin und hol das Holz. Es war Holz, und zwar ein bestimmtes Holz. Ein Holz, was auf dem Wasser so wasserdicht durch Verpichen mit Pech so wasserdicht war, dass es Wellen und Sturm, denn Sintflut heißt nicht so ein kleines Tröpfelregen, standhalten konnte. Und die Maße hat man hinterher festgestellt, die Maße passen genau, dass dieses Schiff in der Größe eine Schwimmstabilität hat und Wind, Wasser und Sturm allem widerstehen konnte und nicht plötzlich umkippen könnte. Und dann natürlich diese Frage von den Tieren. Du liebe Zeit, wenn man denkt, wie viele Tiere es gab. Und da hat man festgestellt, dass diese Tiere nicht so viele Rassen, so viele Tierarten damals gab, sondern Wolf und Hund waren halt eine Tierart. Und dadurch reduziert sich es aber trotzdem immer noch sehr, sehr viel. Das heißt, Gott lag es daran, noch Rettung zu schaffen und anzubieten. Natürlich, die musste von den Menschen angenommen werden. Und immer wieder wird in den Einzelheiten, und das macht Gott so, die kleinsten Kleinigkeiten werden immer wieder geschildert, da kann man gar nicht drauf eingehen, in allem. Und immer wieder, Noah tat, was Gott ihm aufgetragen hat. Und vielleicht, wie wisst, wenn wir uns noch mal so reinversetzen, was so Noah hat denken können. Einmal ist es sehr schmerzlich, verlacht zu werden. Und andererseits waren vielleicht auch Verwandte von ihm dabei, die auch zu diesen bösen Menschen gehörten und offensichtlich nicht hören wollen. Nicht hören wollen. Also ich denke, dass der Noah sehr gelitten hat, von dem wir nichts geschrieben stehen, aber er zog das durch, er war geduldig, er gab nicht auf. Vielleicht hat er manchmal zu Gott gesagt, wie soll ich das schaffen? Wir wissen nicht einmal, wie viele geholfen haben ihm dabei. Er wird es ja nicht nur allein gemacht haben. Stellt euch mal vor, ein Fußballfeld, die Länge dieses Schiffes, das kannst du ja gar nicht allein schaffen. Es gab zwar früher also keine Kräne, wo denn das Holz transportiert wurde. Es gab zwar Metallwerkzeuge, aber das reicht ja nicht aus. Und doch, und doch, und doch. Und dieses Schiff hatte eben diese Größe, weil Gott der Meisterkonstrukteur war und es so sein sollte, wie er es wollte. Also es musste hochseetauglich nochmal sein, schwimmfähig und ein ganzes Jahr lang da auf irgendeinem Wasser sein. Und weit und breit war damals noch nichts, als es noch geplant war. War noch nichts da. Und dann kommt die Geschichte eben, als diese etwa rechnet 120 Jahre ist, als Noah inzwischen 600 Jahre, also daran sieht man 500, als die Söhne geboren wurden, 600, man, und etwa, sagt man, 100 Jahre, sprach der Herr zu Noah, und zwar Kapitel 7, also 1. Mose, Kapitel 7, Vers 1 bis 4. Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht erfunden. Das heißt, er war am Ende dieser Zeit, kurz vor der Sintflut, immer noch gerecht, ist nicht abgesprungen, hat gesagt, ich schaff's nicht, ich lasse es sein, sondern er war vor Gott immer noch gerecht und war willig, weiter bis zum Ende das durchzuziehen, vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm dir je 7 Männchen und Weibchen, von anderen Tieren, den sogenannten Unreinen, aber je ein Paar, das Männchen und Weibchen. Von den Vögeln, von allem, was ist, was auf Erden war. Natürlich die Fische brauchte nicht der Noah einzusammeln. Und da ist natürlich auch die Frage, wie sind denn die Tiere alle in die Noah rein, in die Arche gekommen? Hat er die einzeln eingetrieben oder was hat er gemacht? Und man erklärt es so, dass diese Tiere, so naturverbunden wie sie waren, immer noch dieses Gespür hatten, da kommt etwas auf und zu, Gewitter oder irgendetwas so in der Art, weiß, sagt man das heute noch von den Tieren, dass sie, ja wie wenn sie geschoben wurden, in diese Arche hineinzugehen. Und wohlgemerkt, es war nur eine Tür. Und dann werde ich euch nachher sagen, warum das so wichtig ist. Eine Tür. Denn von heute an, in 7 Tagen, will ich regnen lassen auf Erden und 40 Nächte vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und dann brach die Sintflut raus. Und ich habe schon gesagt, es war nicht nur ein kleiner Tröpfelregen, sondern es strömten die Massen von oben. Von unten kamen die ganzen Wasserquellen hoch, das heißt, gewaltige Wassermassen. Und da lesen wir in Kapitel 7, Vers 23 und 24, Gott löschte das Leben auf der Erde völlig aus. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage. Und man hat berechnet, etwa 7,50 Meter war das Wasser dann schließlich hoch. Also da hatte nichts mehr eine Chance, nichts mehr. Das heißt, Noah musste das tun, damit Gottes Aktion in Gottes Augen natürlich erfolgreich war. Das musste Noah seinen Teil mit dazu beitragen. Gott hat nicht einfach das gemacht. Als denn nun Noah wieder, und da wird zirkt, erst geht denn das Wasser so hoch, dann geht es langsam runter. Das ist zu langwierig, darüber zu sprechen. War dann der Zeitpunkt gekommen, dass der Erdboden wieder trocken war? Gott hatte das Schiff nicht vergessen, diese Arche. Und sie durften auf festen Boden wieder zurück. Und man meint, beweisen zu können, dass die Landung dieses sogenannten Schiffes oder Arche kein Nationalitätenzeichen, gar nichts, nur das, was Gott gesagt hat. Dass sie auf dem Gebirge Ararat gelandet sind. Aber damals war das Gebirge Ararat noch nicht so hoch, wenn man sich vorstellt, heute hätten sie etwa in 5000 Meter Höhe landen müssen. Und durch spätere Erdverschiebungen sind dann diese Gebirge entstanden. Also sie sind wohl offensichtlich ganz normal ausgestiegen. Und was tat Noah, als sie an Land waren? Sein erstes war, er baute Gott aus Dankbarkeit für die Rettung ein Altar und opferte Brandopfer. Und in der Hoffnung für alle heißt es, das ist Kapitel 8, 21 und 22, Gott roch den lieblichen Geruch des Opfers und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr wegen der Menschen die Erde verfluchen, nicht mehr alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Und jetzt kommt es, jetzt schlagen wir schon einen Bogen in die heutige Zeit, dass Gott nämlich sagte, roch den lieblichen Geruch, genau, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, was da lebt, wie ich getan habe. Und jetzt kommt es. Für uns heute noch gilt es, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Halleluja. Und dann schließt Gott, das ist eine Verheißung, schließt Gott auch noch einen Bund mit Noah und seiner Familie. 1. Mose 9, Kapitel 9, 1 bis 3. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer in eure Hände gegeben, also in die Verantwortung, in eure Verantwortung gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch, übrigens haben sie dem Vorrat hat man festgestellt, nur pflanzliche Futtervorräte für sich selber, Essensvorräte und Futtervorräte. Es wäre ja auch schlimm, sonst hätte vielleicht der Fuchs ein bisschen geäugt nach der kleinen Maus, die so im Wasser im Mund war. Und jetzt dürfen sie allein, aber mit einem Einschränkung, nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Auch will ich euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren und will das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Da weist es so hin auf die Hinrichtung. Und was kommt noch dazu? Der Regenbogen, ist der noch mit dabei? Der Regenbogen, und das ist das, segnete seine Söhne, bevölkert die Erde, schließt einen Bund mit euch. Und das ist dann noch dazu, dass dieser Regenbogen, den wir ja auch immer auf den biblischen Bildern sehen, ein Zeichen Gottes, dieses seines Bundes ist für die Menschen, und den sehen wir heute noch. Ich denke, jeder von uns hat schon mal einen Regenbogen gesehen. Und ich möchte jetzt gar nicht noch mehr Einzeichnungen sagen. Gott, diese Söhne von Noah, waren die Stammväter der heutigen Menschheitsgeschichte. Ja, stimmt, stimmt. Die wurden dann in alle Welt verstreut und wir stammen von dieser neuen Menschheit ab bis in die heutige Zeit, deswegen die Auswirkung. Aber was mir noch wichtiger ist zu sagen, und da schlage ich jetzt den Bogen vom Alten zum Neuen Testament, nämlich die Zeit zum neuen Bund unter Jesus. Denn durch Jesus Tod am Kreuz, Kreuz, Fluchholz, Fluch ist immer Trennung von Gott, hat Gott auch aussuchen lassen, dieses Schiff, das habe ich noch nicht erwähnt, ein ganz bestimmtes Holz, Gopherholz. Das wird nur einmal hier erwähnt. Es ist also eine harzhaltige Sorte, etwas Nadel. Und du, Klaus Burkhardt, wirst wissen, dass, oder wird gesagt, dass Gopher hinweist auf Versöhnung. Also Versöhnung, Versöhnung mit Gott. Und jetzt kommt es, wollen wir uns eines noch anschauen, was an dem Schiff eben war. Eine Tür. Kein Fenster, eine Tür. Und was sagt Jesus? Johannes 10, Vers 16, bitte. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also die Versöhnung mit Gott Vater. Jesus ist der einzige Weg, um zu Gott Vater zu kommen. Dann stand, das habe ich noch nicht erwähnt, bevor die Sintflut losging, hat Gott selbst die Tür zugemacht. Das ist ein kleiner Satz. Überliest man schnell, was bedeutet das? Gott hat gesagt, jetzt ist meine Gnadenzeit zu Ende. Jetzt geht nicht, kann keiner mehr rein, jetzt ist die Tür zu und keiner kann nicht mehr raus. Keiner der Söhne konnte jetzt noch sagen, ach, ich will aussteigen, mir ist das alles nicht so geheuer. Nein, es war endgültig. Damals war die Gnadenzeit. Bis dahin hatten die bösen Menschen sagen können, ich möchte frei werden und auch mit hineinkommen. Es heißt also, dass schon im Alten Testament und vieles anderes eine Vorschattung auf Jesus war. Auch wenn er nicht so konkret immer angesprochen war, vor allen Dingen auch in den Propheten, dass zum Beispiel auch unsere Wassertaufe heißt, was bedeutet das, unterzutauchen? Der alte Mensch muss sterben. Und ein neuer Mensch wieder herauskommen. Dann möchte ich hinweisen auf die Symbolkraft der Zahlen. Es waren 8 Menschen, die gerettet wurden. Warum waren es nicht 10? Warum hat Gott gerade 8? 8 soll bedeuten, es kommt ein neuer Anfang. Das Alte ist beendet, es kommt ein neuer Anfang, nämlich der Rettung. Weiter benutzt im Judentum, wird benutzt der 8. Tag, an dem die jüdischen Jungen beschnitten werden, zum Zeichen, dass sie zum Volk gehören, zu dem Bund mit Gott. Erstaunlicherweise auch hat man festgestellt, König David war der 8. Sohn seines Vaters Esai. Das ist alles jetzt noch im Alten Testament. David war der Vorfahre von Jesus. Jesus wurde als Davids Sohn genannt. Dann habe ich noch vergessen zu sagen, dieses sogenannte Dach obendrauf sollte offensichtlich eben diese Lichtöffnung sein. Gott ist Licht. Er ist der Vater des Lichts. Das heißt, Gottes Wort ist Licht, alles das, was, ja, was es beinhaltet. Und ich denke, es gibt noch viele andere Sachen, die man bei längerem Studium, aber ich merke auch, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur einfach in der Bibel lesen, sondern auch, was Gott möchte, Gott jetzt in diesem Falle uns sagen und vieles mehr. Und so hat er mir auch gezeigt, dass ich fragen soll, ob ihr, jeder von euch, diese Entscheidung schon getroffen hat, den Weg, den Glaubensweg im neuen Bund zu gehen, nämlich anzunehmen, dass Jesus von Herzen anzunehmen, nicht zu glauben, sondern anzunehmen, zu empfangen, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Es gibt keinen anderen Weg, keine Leistung, kein Familienstand, nichts, sondern eine persönliche Herzensentscheidung. Und es gilt, wir leben noch in der Gnadenzeit. Es gilt noch dieses Gnadenangebot von Gott. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, bist du entschlossen. Bist du eingeladen, es zu tun, wenn du es im Herzen spürst. Es geht nicht darum, weil ich jemanden dränge oder jemand anders, sondern eine freiwillige, aber entschiedene Entscheidung. Das ist wichtig. Und wir beten gerne, wenn jemand unter euch noch diese Entscheidung treffen möchte. Wie gesagt, es ist freiwillig. Gott mag nicht Gehorsam, wenn nicht auch dabei ist, dass man es tun möchte, um dem Herrn zu ehren und selber zum Segen zu werden. Und ich habe auch den Eindruck, ich sollte noch mal das aufnehmen, was schon mal Aldona, also Davids Dörflers Frau, gesagt hat, die wir also schon länger im Glauben gehen. Gott ruft uns in einer Dringlichkeit auf, uns zuzurüsten, zu lassen durch den Heiligen Geist, bereit zu sein für die Wiederkunft, in dem Fall Jesu, dass wir kein Geplänkele machen, dass wir uns zeigen lassen. Herr, was möchtest du uns zeigen, was ich verändern muss? Und ich empfehle uns unter anderem den Epheser 4, als Christen im Willen Gottes zu leben, für uns zum Segen. Epheser 4, Vers 25 bis 33. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Glieder, Familienmitglieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz, alle dummen Reden, Sprüche aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für die Erlösung. Alle Bitterkeit, Zim und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von all von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das heißt, Gott möchte, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes dann so leben, dass wir ein Vorbild im Glauben für andere Menschen sind. Dass wir nicht nur für uns leben, sondern Licht sind in dieser finsteren Welt und dadurch andere auch einladen, auch diesen Weg zu gehen, für sie zum Heil. Nicht, weil wir es sagen, sondern weil Gott uns anbietet. Und da preisen wir den Herrn. Und wir haben gerade heute noch mal ganz besonders viel von Jesus gesprochen. Jesus ist unsere Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Wir müssen in keinen Kasten mehr rein und das alles ertragen, sondern durch Sündenvergebung haben wir frei den Weg zum Vater. Und er möchte, der Vater möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber immer, du hast die Entscheidung, ich habe die Entscheidung. Der eine hat sich schon getroffen und manch einer nicht, ob es Familienangehörige sind. Aber wir dürfen auch beten dafür. Wir dürfen beten, dass Gott bei Ungläubigen, gerade Familienangehörigen, die einem ja besonders nahestehen, eben das Herz bewegt, diesen Schritt für Jesus, für den Weg, der nur allein zum Vater gilt, annimmt. Und ich möchte jetzt die Lobpreisgeschwister beten. Ich danke euch überhaupt für den Lobpreis, dass wir jetzt dieses Stück, was am Anfang oder diese Geschichte, die so traurig war, aber die uns eine Hoffnung gibt. Eine Hoffnung ist, dass wir singen wirklich von Herzen, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und wenn jemand Gebet braucht, möchte etwas erneuern oder was auch immer, bitte fühlt euch frei, dazu sind wir da als Gebetsteam, damit Freiheit geschieht, Klarsicht geschieht, was auch immer ist. Wir haben einen gütigen Gott, einen barmherzigen Gott. Und wir preisen Jesus, dass er die Verbindung wieder zu ihm geschaffen hat und immer noch schafft. Amen.